Es gibt ein bekanntes Zitat von dem französischen Autor Antoine de Saint-Exupéry. Der hat mal geschrieben: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. In diesem Zitat steckt was Wahres drin. Sehnsüchte haben eine große Kraft. Wenn wir von etwas so ein Bild im Kopf haben, dann kann das einen Einfluss auf unser ganzes Leben haben. So ein Bild von diesem endlosen, weiten Meer und dieser Sehnsucht, die sich damit vielleicht verbindet. Ich glaube, es war Heinrich, der letzten Sonntag gefragt hat, ich gebe das mal frei wieder, gibt es etwas Beeindruckenderes als das weite Meer? Meine spontane Antwort war, hä, natürlich? Berge? Wenn ich so einen Gipfel sehe, dann weckt es in mir so eine Sehnsucht, ja? Dann setzt es Motivation und Kräfte frei und löst das in mir aus. Andere beeindruckt mehr, das weite, endlose Meer. Das ist auch völlig okay. In jedem Fall gilt, Sehnsüchte, die haben eine große Kraft. Bilder in unserem Kopf haben eine große Kraft. So hat Gott uns gemacht. Das, was uns am tiefsten beeinflusst, ist nicht das, was wir denken. Ihr wisst das von euch selbst, immer wieder stimmt unser Handeln nicht mit unserem Denken überein. Das, was uns am tiefsten beeinflusst, ist auch nicht das, was wir glauben, sondern das, was uns am tiefsten beeinflusst, ist, was wir lieben. Und genau darauf zielt auch Jesus ab. Jesus als Lehrer, Jesus, wenn er zu uns redet, es geht ihm nicht nur darum, unseren Intellekt aufzuklären, unsere Denkweise zu ändern. Er möchte unser Herz erneuern. Er möchte unsere Sehnsüchte erneuern. Er möchte unsere Liebe. Er möchte, dass wir uns nach dem sehnen, wonach er sich sehnt. Welche Sehnsüchte treiben uns an? Ich glaube, häufig sind wir uns gar nicht so bewusst, was uns wirklich antreibt. Manchmal sagen wir, dass uns etwas wichtig ist und wir glauben das vielleicht sogar selbst, dass uns das wichtig ist. Aber das muss noch nicht heißen, dass es wirklich so ist. Am ehesten wird man immer an unserem Leben erkennen, was uns wirklich wichtig ist. Denn was wir lieben, das prägt unser Leben. Wir wollen heute weiter über das Königreich Gottes nachdenken. Und mir ist dabei wichtig, wie können wir dahin kommen, dass das Reich Gottes nicht nur ein theologisches Konzept ist? Wie kann das Reich Gottes für uns plastisch greifbar werden? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Strebt danach. Kann das Reich Gottes so unsere Sehnsucht sein? Das, was wir lieben? Können wir zu Menschen werden, die voller Sehnsucht beten, dein Reich komme? Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die Jesus erzählt. Und ich lade euch ein, Lukas 19 aufzuschlagen. Lukas 19. Ich lese zunächst die Verse 11 bis 15. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was an jeder erhandelt habe. Wir haben heute nochmal ein Gleichnis von Jesus und wir haben bei diesem Gleichnis eine explizite Begründung, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Wenn er in den Vers 11 schaut, während sie aber dies hörten, fügt er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Jesus befindet sich auf dem Weg zum Passafest in Jerusalem. Er war gerade in Jericho gewesen. Und mit Jericho, wenn er da gerade war, das heißt zwischen Jericho und Jerusalem, das heißt, er hatte vielleicht noch so eine Tagesreise, bis er in Jerusalem ankommen würde. Gleichzeitig zogen andere Pilger, waren auf dem gleichen Weg hin zum Passafest. In der Nähe von Jericho hatte er schon den blinden Bartimäus geheilt, der ihn angerufen hatte als den Sohn Davids. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und es steht kurz bevor, das folgt direkt auf unseren Text, dann ab Vers 28, dass Jesus in Jerusalem einzieht und die Menschen ihn auch begrüßen als den König. Offensichtlich gab es so eine zunehmende Erwartung unter den Festpilgern, dass Jesus in Jerusalem seine Herrschaft aufrichten würde. Und einmal mehr wendet sich Jesus gegen diese Erwartung. Ja, mit dieser Einleitung wird schon eine klare Richtung für die Auslegung von diesem Gleichnis vorgegeben. Es geht darum, das Reich Gottes erscheint nicht sofort. Das will Jesus den Menschen sagen. Das Reich Gottes erscheint nicht sofort. Dieser sichtbare Antritt seiner Herrschaft, das wird erst später kommen. Schauen wir uns das an, was er erzählt. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, das ist eine Geschichte, ich glaube eine sehr anschauliche Geschichte, die uns hilft, die aktuelle Phase des Reiches Gottes zu verstehen. Wir können das ziemlich direkt übertragen. Vers 12, er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Ich glaube, es ist naheliegend, die Parallele, die wir ziehen können, dass Jesus diese Erde verlassen hat, einige Wochen, nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat. Jesus verlässt die Erde, um die Herrschaft zu empfangen, um gekrönt zu werden. Er ist der gekrönte König, der noch in der Ferne weilt. Er ist dieser hochgeborene Mann in diesem Gleichnis. Und das heißt dann weiter, er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Er hat seine Diener zurückgelassen, dass sie ihm so lange dienen, dass sie in seinem Auftrag erstmal vor Ort bleiben und ihm treu sind. Es gibt aber nicht nur seine Diener, sondern Vers 14, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Aktuell gibt es in dieser Welt auch noch viele, die Jesus nicht als König wollen, die sagen, wir wollen nicht, dass er König über uns ist. Aber es kommt dieser Zeitpunkt, wo der gekrönte, in der Ferne gekrönte König zurückkommt. Vers 15. Es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was in jeder erhandelt habe. Und das ist genau das, wovon wir auch im Advent ausgehen, dass Jesus wiederkommt, dass der König kommt, dass er kommt, um seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Genau daran denken wir aktuell. Und wir sehen, dass er dabei Rechenschaft fordern wird von seinen Dienern. Er kommt und fragt, was hast du getan? Was hast du gehandelt mit dem Pfund, das ich dir anvertraut habe? Und er fordert auch Rechenschaft von denen, die ihn nicht als König wollten. Wenn wir mal an den Vers 27 springen, da heißt es am Ende dieses Gleichnisses, doch jene meiner Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Wir sehen, dass Jesus auch der Richter ist, der in diesem Moment richten wird. Und ich finde, mit der Rahmenhandlung von diesem Gleichnis haben wir eine sehr anschauliche und treffende Beschreibung, wie wir das Reich Gottes heute verstehen können. Das gibt uns irgendwie so eine Geschichte, das gibt uns ein Bild, was wir vor unserem inneren Auge haben können. So ein Bild von diesem König, der schon gekrönt ist, und was aussteht, dass er kommt, um seine Herrschaft anzutreten, der seine Diener zurückgelassen hat, aber der kommen wird. Dieses Bild, das finden wir nicht nur in diesem Gleichnis, sondern ich will ein paar Stellen aufzeigen, die einfach deutlich machen, das ist das, was die Bibel immer wieder lehrt an verschiedenen Stellen, dass genau das diese große Geschichte ist. Nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung hat Jesus sich zur Rechten des Vaters gesetzt im Himmel und ist gekrönt worden. Er hat dort die Herrschaft empfangen. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 3, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, und es ist interessant hier der Zeitpunkt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nachdem Jesus das Kreuz erlitten hat, auferstanden ist, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Oder in Epheser 1, die, und damit das bezieht sich auf Gottes Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Nach seiner Auferstehung hat Jesus sich auf den Thron gesetzt und ihm wurde jede Macht verliehen. In dieser Zwischenzeit, wo er nicht da ist, haben wir einen Auftrag. Auch das ist offensichtlich an verschiedenen Stellen immer wieder zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Oder mit einem etwas anderen Schwerpunkt formuliert Paulus im 1. Thessalonicher 2, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Erinnert die Thessalonicher daran, wir haben diese Berufung zu seinem Reich, zu seiner Herrlichkeit. Und deswegen ermahnt und tröstet und beschwört er sie, dass sie Gottes würdig wandeln, dass sie sich so verhalten, dass sie eben jetzt schon Diener von diesem König sind. Das ist diese aktuelle Phase. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo der König wiederkommt. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Oder in Offenbarung 11, und der siebente Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Man könnte noch viele Aussagen irgendwie zusammentragen, die diese große Geschichte bestätigen. Wir können das nochmal zusammenfassen. Jesus ist der gekrönte König in der Ferne, der seine Herrschaft in der Zukunft antreten, sichtbar durchsetzen wird, seine Herrschaft aufrichten wird. Im Moment gibt es in dieser Welt noch viele, die ihn nicht als König wollen. Aber wir dürfen solche sein, die ihn schon jetzt als König anerkennen, die jetzt schon sich als seine Diener sehen, die schon wissen, er ist der rechtmäßige König und die sich loyal zu ihm stellen, die an seinem Reich arbeiten, die seinen Auftrag, den er uns gegeben hat, ausführen, darauf warten, dass er wiederkommt. Das ist das, in dem wir leben dürfen. Das ist die große Geschichte von Gottes Reich in dieser Zeit. Lesen wir noch mal weiter in Lukas 19. Ich steige noch mal beim Vers 15 ein. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was in jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Der Herr hat seinen Knechten jedem 1 Pfund anvertraut, verbunden mit dem Auftrag, handel damit, bis ich wiederkomme. Und die Knechte machen das unterschiedlich gut. Einer gewinnt 10 Pfunde dazu, ein anderer 5 und einer macht gar nichts. Was ist das Pfund, fragt man sich natürlich irgendwie, wenn man das liest. Das wird nicht genau gesagt und ich glaube, wir können das auch nicht ganz aufklären. Was auffällt, ist, dass hier in diesem Gleichnis jeder der Knechte das Gleiche bekommt. Jeder bekommt 1 Pfund. Es gibt so ein ähnliches, aber nicht identisches Gleichnis bei Matthäus. Da ist es anders, da bekommen die Knechte unterschiedlich. Das wird häufig auf Gaben, auf geistliche Gaben ausgelegt, die jeder auch unterschiedlich empfangen hat. Der eine hat die Gabe, der andere die. Hier geht es offensichtlich um was wir eher alle teilen, weil jeder das Gleiche bekommt. Fritz Rienecker zum Beispiel, der alte Ausleger, der schreibt dazu, dass es das geschenkte Heil ist, mit der Bestimmung es zu verbreiten, eine Gnade und eine Aufgabe, die im gewissen Sinne für alle die gleiche ist. Eine mögliche Erklärung für dieses Pfund. Wir sind in der Phase, wo wir jedenfalls einen Auftrag haben, verantwortungsvoll zu handeln. Und es ist eine Phase, des Reiches Gottes, die nicht von Herrschaft und Triumph geprägt ist. Das merken wir auch in diesem Gleichnis. Der König ist noch nicht da und man lebt in einem, die Diener leben in einem Land, in dem viele Bürger sagen, wir wollen diesen nicht als unseren König haben. Und das ist in dieser Phase, was ist das, was der König erwartet von seinen Dienern? Dass sie treu dienen, dass sie ihre Arbeit tun, dass sie in diesen Herausforderungen treu sind und seinen Auftrag ausführen. Aber wie wir auch in der letzten Predigt gesehen haben, sollen wir auch in dieser Phase Wachstum und Vervielfältigung erwarten. Wir sehen das auch wieder in unserem Gleichnis heute. Die treuen Knechte gewinnen weitere Pfunde hinzu. Da geschieht was. Das ist nicht so, dass das alles nur schwierig ist, alles fruchtlos, sondern nein, die treuen Knechte gewinnen weitere Pfunde hinzu. Und dafür werden sie eines Tages von ihrem Herrn, von ihrem König belohnt, als er wiederkommt. Sie bekommen das Lob ihres Königs recht so, du guter und treuer Knecht. Und es wird deutlich, sie bekommen Anteil an der Herrlichkeit und Herrschaft des Königs. Dabei rühmen die treuen Knechte nicht sich selbst, finde ich auch ein spannendes Detail. Wenn ihr in den Vers 16 schaut, was sagt der Knecht? Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und genauso wieder im Vers 18, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund hinzugewonnen. Wir tun das alles nicht aus uns heraus, nur aus dem heraus, was Gott in uns wirkt. Und dennoch belohnt Gott uns, wenn wir seine treuen Diener waren. Das ist, glaube ich, genau irgendwie zutreffend in diesem Gleichnis beschrieben. Wir sind aufgefordert, zu dieser treue Diener zu sein. Und eigentlich können wir das nur mit dem, was Gott uns gegeben hat. Natürlich nur damit. Und trotzdem belohnt Gott das, wenn wir damit treu umgehen. Ich glaube, dieses Gleichnis gibt uns einen guten Rahmen, ein gutes Bild für das, wie wir das Reich Gottes gerade verstehen können. Das ist die große Geschichte und ich will sie in 3 Worten zusammenfassen. Der König kommt. Mich begleitet dieses Bild vom Reich Gottes und von dem König, der kommt, nun schon seit vielen Jahren. Für mich ist das was wirklich Motivierendes, diesen Gedanken im Blick zu haben. Das Reich Gottes hat schon angefangen, der König ist schon gekrönt, ich diene diesem König und dieser König kommt. Er wird wiederkommen. Ich will dem wahren König schon jetzt dienen. Ich will seinen Herrschaftsantritt erwarten. Ich will loyal zu diesem König stehen. Ich will mein Leben so leben, dass ich vorbereitet bin auf diesen Moment, wenn entweder mein Leben hier zu Ende ist und ich vor diesem großen König stehe, oder wenn der König kommt, um seine Herrschaft anzutreten. Ich finde, das ist ein Gedanke, den ich immer wieder im Gebet irgendwie vor Gott bewege, dieses Bild, er ist schon dieser König und ich darf jetzt schon sein Diener sein. Er ist der rechtmäßige König dieser Welt. Und ich glaube, dass gerade diese Vision von Gottes Königreich wirklich geeignet ist, in uns auch so eine Sehnsucht anzufachen. Eine Sehnsucht nach diesem Königreich und eine Sehnsucht nach diesem König. Ich möchte nochmal 2 Aspekte hervorheben, warum gerade diese Vision von Gottes Königreich so geeignet ist, dass es wirklich unsere Sehnsucht anfachen kann. Ein Punkt ist, ich finde es irgendwie greifbar. Greifbarer als zum Beispiel die Vorstellung einfach nur vom Himmel. Die Zukunftsvorstellung von Christen richtet sich manchmal vor allem auf den Himmel und es bleibt manchmal so ein bisschen abstrakt. Ja? Wir werden da irgendwie im Himmel sein, wir können es uns so überhaupt nicht vorstellen, wie das sein wird. Und um es mal etwas überspitzt zu sagen, langfristig geht es nicht darum, dass wir zu Gott in den Himmel kommen. Gott möchte zu uns auf die Erde kommen. Das ist das, was wir in Offenbarung 21 und 22 lesen. Da lesen wir von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und wir sehen, wie Gott zu den Menschen kommt und bei uns Menschen wohnt. Auf dieser neuen Erde wird es vieles geben, was es jetzt auch gibt. Wir werden Körper haben, das wird was ganz Körperliches sein. Wir lesen von Städten, von Bäumen und was weiß ich. Diese neue Welt wird in vielem dieser Welt ähnlich sein. Und in dieser vollkommenen neuen Welt findet Gottes Reich sein großes Ziel. Die gute Herrschaft von unserem König wird in allem zum Ausdruck kommen. All das Schlechte wird einfach weg sein, es wird vollständig ausgelöscht sein. Es bleibt nur das, wonach wir uns jetzt schon sehnen, all das Gute, Frieden, Gerechtigkeit, geheilte Beziehungen, all das, es wird einfach alles gut sein. Und mir geht es so, dass dieses Bild von der Zukunft schon ein Stück greifbarer ist als die Vorstellung von einem Himmel. Und es kommt noch etwas dazu. Dieses Bild von der Zukunft ist verknüpft mit der Gegenwart, wie ich es gerade schon erklärt habe. Das sind nicht zwei komplett losgelöste Dinge, sondern es ist etwas, dass Gott kommen wird und alles wiederherstellen wird und dass es nicht nur zukünftig einen neuen Himmel gibt, sondern es gibt eine neue Erde. Und genauso verknüpft auch der Gedanke vom Reich Gottes, diese Zukunft mit der Gegenwart. Das Reich Gottes hat schon angefangen. Und ich darf als jemand, der dem kommenden König schon jetzt dient, mitwirken, dass dieses Reich jetzt schon zum Teil sichtbar wird. Dass ich was ausdrücke von diesem Reich, was kommt. Das ist nicht total getrennt, sondern ich darf jetzt schon diesen König anerkennen. Ich darf jetzt schon was zum Ausdruck bringen von diesem Reich. Ich glaube, das Reich Gottes ist geeignet, da unsere Sehnsucht anzufachen, weil wir merken, das sind eigentlich die Dinge, wonach wir uns auch als Menschen sehnen. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der das auch fördert. Im Mittelpunkt steht der wunderbare König. Im Mittelpunkt steht dieser vollkommene, wunderbare König. Der König, der kommt. Und ich darf auf diesen König schauen und diesen König verehren. Und über diesen König darf ich schon ganz viel wissen. Durch das, was Gott uns offenbart in seinem Wort, darf ich schon so viel über diesen König wissen. Um es mal mit bekannten Adventsliedern auszudrücken: Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Und lieb ist seine Macht und lieb ist seine Macht. Das ist unser König. Und es gibt keinen besseren. Und Und wir können schon jetzt wirklich so sehen, wie dieser König ist. Lieb ist seine Macht. Was für Aussagen, ja, was für ein König. Und es geht nicht nur darum, dass wir wissen, wie dieser König ist, sondern es geht um Liebe zu diesem König. Es geht um Loyalität zu diesem König. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie dieser König ist, dann fällt uns das leicht, diesen König zu lieben, weil er ein wunderbarer König ist. Dann kommen wir wirklich an diesen Punkt, wo wir sagen, ich will loyal zu diesem König stehen. Er ist der rechtmäßige König und er ist ein wunderbarer König. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Bild vom Reich Gottes, von dem Königreich Gottes und von dem kommenden König, dass das so ein Bild sein kann, was unser ganzes Leben prägt. Nicht die Sehnsucht nach dem Meer, sondern die Sehnsucht nach dem Königreich Gottes und die Sehnsucht nach dem König selbst. Wir haben diese große Geschichte, in der wir leben. Der König kommt. Leben wir mit diesem Bewusstsein, dass Jesus der eingesetzte König ist und wir seine Diener, die schon jetzt für diesen König leben sollen? Sind wir uns bewusst, dass wir eines Tages vor dem König stehen werden, vor unserem König, und dass wir Rechenschaft geben, ob wir treue Diener waren? Was kann man gerade in unserem Leben beobachten? Bauen wir sein Königreich oder bauen wir unser Königreich? Welche Perspektive prägt mein Leben? Die gleiche Perspektive wie die Perspektive, die alle anderen Menschen haben? Oder diese Perspektive, dass ich zu diesem kommenden König gehöre und dass ich zu denen gehöre, die ihn nicht hassen und ablehnen, sondern die darauf warten, dass er kommt? Ich lade euch ein, da über euer Leben so zu reflektieren. Ja. Wird es in eurem Leben sichtbar, dass ihr diesen König erwartet? Dass das eure Sehnsucht ist, dieses Königreich Gottes? Und dass ihr diesen König, der kommt, liebt? Die Herausforderung liegt darin, dass viele Dinge in unserem Alltag unsere Sehnsüchte immer wieder auf anderes lenken. Auf die Dinge dieser Welt. Auf so viel anderes. Der Alltag beeinflusst uns immer wieder darauf, dass wir andere Sehnsüchte wachsen lassen und dass nicht diese große Sehnsucht in uns wächst und entfacht wird. Aber wir können auch Dinge tun, die unsere Sehnsucht auf unseren König und sein Reich lenken. Wir können Gottes Geist damit Raum geben, dass er unsere Sehnsüchte in den Einklang mit Gottes Sehnsüchten bringt und dass er in uns diese Sehnsucht nach seinem Reich anfacht, wachsen lässt. Eine ganz konkrete Sache, wie ihr das tun könnt, ist der Adventskalender, den wir euch geschenkt haben. Ich möchte euch wirklich auffordern, nehmt euch jeden Tag die Zeit, diesen Vers, den ihr da findet hinter dem Türchen, den zu lesen, darüber nachzudenken, wie Jesus da beschrieben wird, wie Gott da drin beschrieben wird, und dann niederzuknien und den König anzubeten. Ich will euch wirklich ermutigen, dabei auch niederzuknien Wir sind eine Einheit von Körper und Geist. Und was wir mit unserem Körper machen, das hat Einfluss. Das kann unsere innere Ausrichtung verstärken. Das kann uns helfen, die richtige Haltung einzunehmen. Uns dieses Bild deutlich machen, dass wir wirklich Diener eines Königs sind. Mich hat das am Freitag sehr bewegt, als Johannes Jesus sieht in Offenbarung 1. Da heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wenn wir Jesus sehen würden, würde es uns auch so wie Johannes gehen. Wir würden wie tot niederfallen. So majestätisch ist unser König. Und dann kommt Jesus, legt seine Hand auf Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Und auch so ist unser König. So gut, so voller Liebe. Wir haben durch das, was er getan hat, wenn wir das angenommen haben, haben wir eine geklärte Beziehung zu ihm und sind angenommen. Er sieht uns als solche, die zu ihm gehören und sagt uns, fürchte dich nicht. Also nutzt diesen Adventskalender. Das ist einfach so eine Unterstützung, eine Hilfe, wirklich Tag für Tag in diesem Advent uns auszurichten auf unseren König und diese Sehnsucht in uns anzufachen. Und natürlich soll es nicht an Weihnachten enden. Versuch diesen Gedanken von Jesus als dem kommenden König zu einem dauerhaften Bestandteil eures Gebetslebens zu machen, eures Denkens zu machen. Dass das so eine Perspektive ist, die unser Leben prägt. Der König kommt. Wir glauben daran, dass Jesus schon jetzt als König eingesetzt ist. Dass er kommen wird, um sein Königreich sichtbar aufzurichten. Dass er über unser Leben urteilen wird. Und dass wir mit ihm in seinem wunderbaren Reich leben werden. Lasst uns nicht nur daran glauben, sondern lasst das wirklich unsere große Sehnsucht sein. Lasst uns diese Sehnsucht anfachen. Lasst uns Gott bitten, dass er diese Sehnsucht anfacht in uns. Und lasst uns den König lieben. Er ist würdig, dass wir ihn lieben. Dann werden wir Menschen sein, die jetzt schon für den König leben, die sich nach dem sehnen, wonach Gott sich sehnt, die durch ihr Leben schon einen Eindruck von diesem Königreich Gottes vermitteln, durch deren Leben schon jetzt das Königreich Gottes ein Stück weit sichtbar wird. Und wir werden Menschen sein, die eines Tages vor ihrem König stehen werden und hören werden, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Amen.